zusammen, da sind wir wieder mit unserem wunderbaren Podcast über Web3, Krypto, Blockchain und ganz tolle neue Technologien. Heute wollen wir mal ein bisschen tiefer einsteigen und zwar, was ist denn überhaupt Web3? Und mit mir ist wie immer der liebe Stefan.
Ja, hallo, schön, dass wir hier wieder zusammengefunden haben. Ein unglaubliches Thema, ein wirklich spannendes Thema und wahrscheinlich auch ein Begriff, wo viele drüber stolpern, aber gar nicht wirklich verstehen, was ist eigentlich Web3? Darum soll es nämlich heute in dieser Podcast-Folge gehen. Ich würde aber sagen, bevor wir überhaupt erklären, was Web3 eigentlich ist, müssen wir erstmal herausfinden, was ist Web1 und was ist Web2? Und da gibt es keinen besseren, der das besser erklären kann als André.
Super, vielen Dank. Krieg es schon wieder. Ja, interessant, weil viele verstehen diesen Web3-Begriff sehr häufig als Marketinggeschichte. Und ich glaube, es ist auch eine gewisse Marketinggeschichte entstanden. Und viele vergleichen das dann auch mit dem sogenannten Metaverse. Ist auch so ein Marketing-Term, was da sehr, sehr stark aufkommt. Aber wenn wir, wie gesagt, richtig über Web3 sprechen, habe es bestimmt auch vorher Web2 und Web1 auch gegeben. Und interessanterweise, diese Begrifflichkeiten zum Web1 ist sehr, sehr alt sogar schon, muss man vielleicht sagen. Das war so ungefähr um 1990 rum. Und zwar das nämlich die Entwicklung von dem eigentlichen Internet, eigentlich die Web1-Entwicklung ist. Das heißt, wenn man über Web1 spricht, hat das in den 90er Jahren begonnen und war eigentlich so bis 2004, kann man so ungefähr sagen, ist das normale Internet entstanden. Das heißt, wir haben damals eigentlich Großrechner gehabt und halt zu Hause fest installierte PCs, die wir eigentlich dazu benutzt haben, im Internet etwas zu suchen. Das heißt, zum damaligen Zeitpunkt gab es halt noch nicht so viele, viele große Plattformen. Man hat Dinge gesucht, man hat sich informiert, man hat im Endeffekt nur lesend aufs Internet zugegriffen. Das war eigentlich der Begriff von Web1, möchte ich auch.
Und Web2, also können wir uns merken, Web1 ist ein Lesezugriff gewesen, kurz zusammengefasst.
Genau, richtig. Also lesend ins Internet zuzugreifen, richtig, genau. Das heißt, mir Informationen zu holen, diese einschlägigen Plattformen von Wikipedia, über natürlich auch schon aufkommende Suchmaschinen, die zum damaligen Zeitpunkt natürlich dann schon aufkamen, um halt das Ganze ein bisschen strukturiert natürlich zu durchsuchen. Aber am Ende des Tages ist es rein Lesen. Ja, das stimmt, absolut. Ja.
Das muss man sich auch heute einmal vorstellen in einer Welt, wo Suchmaschinen wie Google und Bing gar nicht mehr wegzudenken sind, dass es das anfangs so an sich noch gar nicht gab. Dass man nicht einfach einen Suchbegriff eingeben konnte und man dann Vorschläge bekommen hat, wo das Ganze hingeht. Das ist heute in der jetzigen Zeit so für uns selbstverständlich, aber anfangs gab das noch gar nicht. Deswegen müssen wir auch mal so realisieren, wie weit wir in der Zeit wirklich gerade zurückgehen, um dieses Thema einmal aufzurollen.
Ja, spannende Zeit. Ich glaube, einige Zuhörer haben vielleicht noch die Begrifflichkeiten des Commodore C64. Eine alte Brotkiste damals, die ersten Rechner sozusagen, die man zu Hause dort auf seinem Schreibtisch stehen hatte, angeschlossen an den normalen Fernseher, keine Monitore. Da gab es dann damals dann schon oft Modems, also sprich kleine Einheiten, die dann mit dem Internet verbunden waren, um dann halt Computer miteinander zu verbinden, um dann halt auch wirklich Informationen suchend, im Endeffekt aus dem Internet rauszuholen. Sehr lange her. Ja, sehr lange her, definitiv.
Ja.
Aber was ist denn Web2? Das ist dann die spannende Frage. Wenn Web1, ich sag mal, der lesende Zugriff war, zum damaligen Zeitpunkt, wie gesagt, in den 90er Jahren, und ungefähr 2004, 2005, gab es ein großes Announcement, eine große Veränderung des Ganzen. Und zwar eigentlich das Aufkommen, das Internet mobil zu haben. Mobil heißt in dem Fall, ja, die Einführung von Handys. So. Und ein großer Platzhirsch, logischerweise, ist natürlich dann Apple mit iOS und dem iPhone, was zum damaligen Zeitpunkt dann auf den Markt kam, und das ganze Thema sehr stark revolutioniert hat, dass man auch einmal das Internet auch mitnehmen konnte. Das ist, glaube ich, das Neue, dass man halt etwas mitnehmen kann, dort vielleicht auch dann Bilder. Wir kennen alle die wunderbaren Bilder von Essen oder sonst irgendwas, was man mal in kurzem Restaurant macht. Und dann halt Content, also sprich Informationen ins Internet zurückgibt. Also etwas schreibt ins Internet. Und das war eigentlich der neue Punkt, der das Web-2-Zeitalter eigentlich eingeleitet hat.
Das stimmt. Ich kann mich dann auch noch daran erinnern, dass ja dann mit Web-2 ein paar Jahre später dann Unternehmen entstanden sind wie Facebook, was jetzt Meta heißt. Noch später kam ja dann Instagram noch mit dazu, dass man halt wirklich Informationen anhand von ich habe heute 3 Schüsseln abgewaschen beispielsweise ins Internet stellt, ja, also über diese wirklich kommunikativen Plattformen bis hin, dass ja, man anfangen konnte, dann eigene Informationsseiten ins Netz zu stellen, Blogs zu schreiben, also dass wirklich diese Informationen in das Netz zurückgegeben werden konnten. Und da hat man schon gemerkt, dass es nochmal so einen richtigen Boom für das Internet ausgelöst hat zu dem Zeitpunkt.
Ja, definitiv, definitiv. Es war auch eine Revolution natürlich für Unternehmen, muss man auch ganz klar sagen, weil auf einmal andere Plattformen natürlich dann etabliert worden sind, wo dann natürlich nicht nur Unternehmen miteinander sich vernetzt haben und ausgetauscht haben, sondern natürlich auch die Werbung natürlich auch auf einmal eine ganz andere war. Man hatte auf einmal die Möglichkeit, nicht nur als Person selber, sondern als Unternehmen Informationen ins Internet zu stellen, die dann auch wiederum gesucht worden sind, logischerweise, um nicht nur einzelne Mitarbeiter natürlich zu akquirieren und ähnliches, sondern halt um seine Produkte auf einmal auch ganz anders an den Markt zu gehen. Man hatte auf einmal eine riesige Möglichkeit, dieses vollkommen neu und anders natürlich zu bewerten. Und diese Wertschöpfungskette haben natürlich auch Unternehmen, dann Großunternehmen ausgenutzt, logischerweise, die dann wiederum auf Social Media Plattformen, hast du gerade schon mal genannt, natürlich dann entstanden sind, aber alles sehr, sehr, sehr zentralisiert. Das heißt, diese Informationen sind bei den Unternehmen eingestellt, sind dort abrufbar. Es sind riesige Datenbänke, die natürlich logischerweise dann dahinter existieren, um diese Wertschöpfungskette und natürlich auch das Businessmodell dieser Unternehmen natürlich dann auch zu fördern. Das hat Vorteile, weil auf der einen Seite natürlich dann diese Unternehmen sehr gezielt und sehr genau diese Informationen dann halt auch zu den Endbenutzern geben können. Auf der anderen Seite ist natürlich auch der Nachteil, dass diese Unternehmen unfassbar viel Macht haben, mir natürlich dann auch gewisse Informationen dann auch zu geben. Die Diskussionen sind, glaube ich, immer noch Stand heute sehr, sehr stark da, weil wir eigentlich uns heute, meiner Meinung nach, immer noch im Web-2-Zeitalter befinden. Stand heute. Oder wie siehst du das, Stefan?
Auf jeden Fall. Also Daten sind heute Macht, ganz klar. Also für jedes Unternehmen, was sich mit Online-Marketing ein bisschen beschäftigt hat, der kann klar natürlich in seinen Verkaufszahlen feststellen, dass eine gute Online-Präsenz mit einer guten Reichweite auch natürlich extrem die Verkäufe ankurbelt. Und je mehr man über seine Zielgruppe weiß und das mit seinen Werbeanzeigen füttern kann, desto spezifischer kann man natürlich diese Werbung ausstrahlen und desto höher ist dann natürlich auch der Return on Invest. Das heißt, wenn ich für eine Werbeanzeige x Euro ausgebe und das sehr breit streue, sehen das natürlich vielleicht auch viele, die nur begrenzt in diese Zielgruppe passen, als wenn ich jetzt wirklich noch spezifischer das Ganze angeben kann, aber dann auch der Verkauf einer Ware beispielsweise dann deutlich wahrscheinlicher ist. Und das kann man halt, weil das so ein bisschen zweigeteilt ist. Wir haben einmal diese unternehmerische Ebene in Hand von Informationen sammeln und daraufhin Werbung schalten auf der Unternehmerseite, plus aber auch die Konsumentenseite, wo natürlich halt extrem viel Konsum im Internet dargestellt wird, mithilfe von YouTube oder auch anderen sozialen Medien, was einen Unterhaltungsfaktor bietet. Ja, darauf können ja dann auch die Werbeanzeigen speziell auf die jeweiligen Zielgruppen dann platziert werden. Das heißt, es ist ein großes, also ich glaube, jeder konsumiert irgendwie heutzutage im Internet. Und ja, die Unternehmen können sich das dann natürlich zunutze machen und daraufhin gezielt ihre Werbung schalten. Das ist auf jeden Fall etwas, was in den letzten Jahren nochmal deutlich, deutlich, deutlich stärker geworden ist und auch der Nutzen des Internets nochmal deutlich höher geworden ist.
Interessant ist, dass wir heute das Internet absolut als Selbstverständlichkeit annehmen. Ja, also wenn man über die Anfänge, wie gesagt, in den 90ern spricht, es ist eine absolute Selbstverständlichkeit. Ich glaube, heute wird jedes Gerät, jedes technische Gerät in irgendeiner Form mit dem Internet verbunden. Das sind alle miteinander vernetzt und im Endeffekt alle Geräte, auch wenn man es vielleicht nicht glaubt oder auch nicht weiß, tauschen natürlich logischerweise Informationen aus. Ja. Und diese Selbstverständlichkeit des Internets wird jetzt neu mit dem Web3-Technologie nochmal on top, nochmal verändert. Da stellt sich die Frage, was ist denn dann Web3? Also sprich, wenn wir uns heute in dem Web2-Zeitalter befinden, das heißt, wir haben auf der einen Seite lesende Geschichten, wir haben schreibende Geschichten, das heißt, ich stelle meinen Content ins Internet, dann wird es einen logischerweise, und die Technologie schreitet immer fort, wird es einen nächsten Iterationsschritt geben. Und das ist und heute die Web3-Technologie, die, muss man fairerweise sagen, ungefähr 10 Jahre alt schon ist. Das heißt, die Mitgründung von Web3-Technologie wird so ein bisschen um die 2014 beschrieben, in dem nämlich ein Mitbegründer von einer Firma, in dem Fall Gavin Wood, der Ethereum Foundation, etwas Interessantes sozusagen ins Internet gestellt und diesen Namen Web3 nämlich dann geprägt hat, auch erstmal als Marketinggeschichte, der beschreibt, dass man diesen Content, diese Informationen, die man ins Internet stellt, wo man ja eigentlich seine Rechte dran verliert. Das heißt, die Großunternehmen benutzen diese Informationen, um mir halt zielgenauer wegen Werbung dazu zu geben, dass diese Rechte, dass ich die nicht mehr habe. Und Web3 ist der große Unterschied, ist, dass ich diese Rechte, diese Ownerschaft wieder zurückbekomme zu mir. Und das ist neu. Das ist anders als das, was vorher war. Das heißt, Web1, wenn man es mal zusammenfasst, ist lesend. Web2 ist halt die schreibende Option. Und Web3 beschreibt im Endeffekt, dass ich ihn wieder in den Besitz meines eigenen Contents wieder zurückgehe und damit aber auch Rechten, also auch Pflichten eingehe, weil wenn ich nur dafür verantwortlich bin, was ich dort reinstelle und natürlich dann auch da die Pflichten habe, ich natürlich auch dafür Sorge tragen muss, dass dann mit gewisse Dinge halt passieren oder auch nicht passieren. So, und ich glaube, das ist sehr, sehr anders und sehr, sehr neu, oder? Was denkst du?
Ich bin auch davon überzeugt, dass wir das in der Zukunft brauchen werden. Gerade jetzt, was so in der Welt in den letzten Jahren auch passiert ist, merkt man halt auch, wie viel Falschinformationen ins Internet geladen werden, die die sehr, sehr gut aufgemacht sind. Also die Aufmachung wird halt immer größer und dem wird dann auch mehr Glauben geschenkt. Das heißt, wir sind ja jetzt nicht nur, ich schreibe etwas im Internet, veröffentliche das und habe dann eine Gruppe, die es glaubt oder nicht glaubt. In der heutigen Zeit, und jetzt müssen wir dran denken, es gibt AI, woraus Deepfake resultiert. Das heißt, du kannst wirklich mittlerweile sehr krasse Videos selber erstellen, auch als Laie, wo der Mund synchronisiert wird zu einer Person, beispielsweise eines Politikers, der eine Aussage tätigt, die er selbst nie gemacht hat. Trotzdem sieht es in diesem Video aufgrund der Weiterentwicklung von AI so aus, als hätte die Person das gesagt. Das kann sowohl weltpolitisch als auch mein Spezialgebiet an der Börse extreme Auswirkungen haben, wenn das halt so weitergeht. Und deswegen muss man natürlich auch für die Zukunft dort eine Regel finden, dass man das besser zuordnen kann, wer so etwas beispielsweise veröffentlicht, um recht schnell dahinter zu kommen, ob das ein Fake ist oder nicht. Und dafür brauchen wir halt diese Ownerschaft online, damit wir beispielsweise, nur mal als krasses Beispiel, Joe Biden ist auf dem Twitter-Account und es gibt dann ein Deepfake-Video über Joe Biden, der sagt, unsere Wirtschaft wird in der nächsten Woche komplett kollabieren. In erster Linie kann niemand nachvollziehen, ob er das wirklich gesagt hat. Aber was man mit Sicherheit jetzt schon sagen kann, ist, das wird eine unglaubliche Auswirkung in ganz, ganz wenig Zeit haben. Und es wird sich auch auf die Marke, auf die Märkte, auf die Börse auswirken. Und da brauchen wir halt unbedingt auch den Schutz vor, dass sowas nicht passiert. Auf der anderen Seite, das war jetzt so ein bisschen das warum wir es brauchen, für Worst-Case-Szenarien und für das, wie sich das gerade entwickelt, aber halt auch für mich jetzt als Content-Creator zu sagen, ich habe etwas kreiert und erschaffen und da ist so meine Unterschrift unter allem, was ich mache, ist meine Unterschrift mit drauf und kann mir zugewiesen werden. Das ist vielleicht auch etwas sehr, sehr Interessantes. Auch interessant, wenn es vielleicht dann darum geht, als Content-Creator sich daraus ein Einkommen zu erschaffen und ich ganz klar nachweisen kann, das ist ein Video, was ich erstellt habe, das ist mein Content. Ihr dürft den Content gerne verwenden, aber wenn ihr da finanzielle Absichten hinter habt, dann möchte ich als Content-Creator nicht, dass mein Content geklaut wird, sondern ich möchte mit davon partizipieren. Das heißt, könnt mein Content nehmen, aber da ist beispielsweise eine Marge hinterlegt, eine prozentuale Anteil. Wenn ihr das Video verwendet, ist das der prozentuale Anteil, den ich abbekommen könnte. Also wenn man mal das Thema so ein bisschen spinnt, ist da so viel möglich, was uns in der Zukunft halt auch unglaublich viele Möglichkeiten bringt.
Ja, absolut, absolut, vollkommen richtig. Es hat sehr viele Auswirkungen auf Privatpersonen, sehr viele Auswirkungen auf Unternehmen. Man kann dort natürlich alle möglichen Dinge natürlich dann halt auch absichern. Am Ende des Tages geht es natürlich nicht nur um die Sicherheit, sondern auch um Vertrauen. Und dieses Vertrauen technologisch abzubilden, ist Stand heute halt unfassbar schwer, weil wir halt sehr viel Großunternehmen und halt den sogenannten Medieren, also den Zwischenhändlern, sehr stark vertrauen und auch vertrauen müssen. Ist natürlich dann in dem nächsten Schritt in der Web3-Technologie dieses ein bisschen anders. Das heißt, das Vertrauen wird durch Technologie zwischen einzelnen Unternehmen, zwischen einzelnen Personen sozusagen hergestellt. Und wie das funktioniert, glaube ich, sollten wir in meiner nächsten Folge klären. Ich glaube, für heute erstmal können wir zusammenfassen, was ist Web3? Das heißt, es ist das Lesen, das Schreiben und das Besitzen von Content, von Informationen, mit allen Rechten und Pflichten. Und ich glaube, da sollten wir das nächste Mal ein bisschen noch tiefer, noch ein bisschen einsteigen. Ja.
Das sollten wir auf jeden Fall tun. Ich denke, jeder hat verstanden, warum das Internet oder die Digitalisierung an sich diese Weiterentwicklung braucht. Und in der nächsten Folge gehen wir dann vielleicht noch mal ein bisschen auf die Adaption ein und was uns dann in den nächsten Jahren erwartet, wie so ein Adaptionsprozess funktioniert.
Absolut. Super. Stefan, erstmal vielen Dank und wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Super.
Bis zur nächsten Folge. Ciao.